Okay. Wir wollen dann weitermachen heute. Ich möchte am Anfang ein Gebet sprechen. Lass uns beten. Gott, allmächtiger Vater, du bist so gut. Und du hast uns so viel geschenkt in deinem Wort. Das ist mein Bitte, Herr. Lass uns offen sein für das, was du sagen willst. Durch dein Wort. Jetzt. Nimm all das weg von uns, was uns von dir ablenkt. Dass wir wirklich ganz für dich da sein können. Öffne unsere Herzen und Ohren für deine Botschaft heute, Herr. In Jesu Namen. Amen. Ich bin Simon dankbar für die Worte heute, das er ihm vorne gesagt hatte, weil es passte zu dem, was jetzt hier kommt. Ich nehme an, dass jeder hier in seinem Leben mal Unrecht erlebt hat. Gibt es jemanden hier, der nie Unrecht erlebt hat? Ja, dachte ich mal. Manchmal erlebt es selbst oder manchmal sieht es das andere Unrecht erleben. Dinge passieren, die einfach nicht in Ordnung sind. Manchmal können wir einfach darüber hinweggehen, jemand schnappt uns seinen Parkplatz weg und wir ärgern uns, aber so ist es. Manchmal knabbern wir länger dran, weil wir das nicht, es uns wehtut, dass jemand anders uns Unrecht angetan hat. Wenn es passiert, dann können auch Fragen kommen, auch wenn es wirklich eine schlimme Sache ist, wie warum, wieso. Ich kann mir gut vorstellen, dass unsere Freunde aus der Ukraine die Frage stellen. Warum? Man will verstehen, warum etwas passiert. Man will wissen, wie Gott es sieht. Und was Menschen, die an einen Gott glauben, der gerecht ist, fragen wir uns, wie gehen wir damit um? Wie geht Gott damit um? Wir werden uns mit diesen Fragen beschäftigen in den nächsten Wochen. Und zwar werden die Worte von einem kleinen Propheten lesen. Man nennt es klein, weil seine Bücher kurz sind. Die kleinen Propheten, das sind die Bücher am Ende vom Alten Testament, die man meistens rübergeht zum Neuen Testament. Man hört nicht so oft von ihnen. Dieser Prophet hieß Habakuk. Und das Buch selbst hat nur 3 Kapitel, vielleicht dreieinhalb, an meiner Bibel glaube ich 3 Seiten oder 3,5. Wir werden uns in den nächsten 3 Sonntagen damit beschäftigen, mit jeweils ein Kapitel. Habakuk war ein Prophet. Das steht gleich am Anfang. Habakuk, von ihm der einzige Stelle, wo wir von ihm lesen, ist in dem Buch, was er geschrieben hat. Sonst im ganzen Alten Testament gar nichts. Wahrscheinlich lebt er zur gleichen Zeit wie Jeremia. Ob sie sich kannten, vielleicht, Es war auf jeden Fall in Juda, denn das Nordreich gab es nicht mehr von Israel. Dieses Buch, was er geschrieben hatte, ist in einer Weise einmalig. Denn fast durchgängig in den prophetischen Büchern liest du, dass die Propheten eine Botschaft von Gott bekommen und sie sollen diese Botschaft weitergeben an das Volk. Entweder eine Warnung oder eine Verheißung oder eine Ermutigung, unterschiedlich. Dieses Buch ist anders. Es ist zwar ein Buch für das Volk, aber es ist ein Buch, was nicht direkt an Gottes Volk gerichtet ist. Es ist eigentlich mehr ein Gespräch zwischen dem Propheten und Gott. Sozusagen ein Vier-Augen-Gespräch. Dabei beginnt das Buch, wie viele der prophetischen Bücher, in Habakuk 1, Vers 1, da steht: Dies ist die Botschaft des Herrn, die der Prophet Habakuk in Form einer Vision erhielt. Botschaft, das heißt, dieses Buch ist für das Volk, für alle. Das ist interessant, weil gleich in den nächsten Vers redet er nicht zum Volk. Das Volk soll lernen von diesem Buch, aber es ist nicht direkt an sie. Denn im nächsten Vers redet er von, jetzt habe ich das übersprungen, er sagt die folgenden Worte: wie lange noch her? Wie lange noch soll ich um Hilfe schreien, ohne dass du mich hörst? Um mich herum herrschen Zerstörung und Gewalt. Ich schreie zu dir, doch du greifst nicht ein. Hörst du diese Worte? Wie lange noch her? Also es hört sich an, als hätte er diese Frage schon mal gestellt, als er mehrmals zu Gott gegangen ist und Gott gesagt hatte: Warum, warum, warum passiert das? Er erlebt in dem Volk Gottes Unrecht. In den nächsten Versen, dann sagt er auch, was dieses Unrecht war. Unrecht und Elend, das heißt, es gab Menschen, die wirklich sehr arm dran und nicht geholfen wurden. Unterdrückung und Gewalt, Menschen, die an ihr Macht ausgenutzt haben. Zank und Streit statt Versöhnung. Er sagt sogar, Gottes Gesetz wird missachtet oder ignoriert. Hier ist ein Volk, was eigentlich, wo das Gesetz das Maßgebliche war für das Volk, und die ignorieren es einfach. Die Urteile im Gericht sind nicht gerecht. Das heißt, die Richter sind käuflich. Die Unschuldigen sind eindeutig in der Minderheit. Und das Recht wird in Unrecht verdreht. Das heißt, da ist es sogar so weit, dass etwas, was für lange, lange Zeit als richtig war, auf einmal nicht so ist. Und Habakuk erlebt das. Ihm ist Gottes Sache wichtig. Und er fragt sich, warum Gott nicht eingreift. Warum Gott das alles zusehen kann, wie er das zusehen kann und nichts tut. Vielleicht erlebt es auch selbst am eigenen Leib. Vielleicht erlebt es einfach, wenn er mal spazieren geht. Und er fragt: Wie lange noch, Herr? Wie lange noch? Das klingt schon etwas verzweifelt. Ne? Interessant. interessant ist, dass Gott sogar antwortet. Und er sagt etwas, was ihn aufschreckt. Der Herr antwortete: Seht auf die Völker, schaut aufmerksam hin, ihr werdet erstaunt und erschrocken sein. Noch zu euren Lebzeiten werde ich etwas geschehen lassen, das ihr nicht glauben werdet, wenn es euch jemand erzählte. Ich werde die Babylonier, dieses grimmige und ungestüme Volk, gegen Jude aufstacheln. Erbarmungslos durchstreifen sie die Welt und unterwerfen sich ein Land nach dem anderen. Und dann geht er weiter und beschreibt, wie diese Babylonier sind. Aber im Grunde genommen sagt er, die Babylonier sind mein Werkzeug, um das Volk Jude zu bestrafen, die mich verlassen haben. Gott hatte über einen sehr langen Zeitraum immer wieder sein Volk gewarnt durch die Propheten, dass er sie richten wird, dass er sie bestrafen wird, weil sie sein Gesetz ignoriert haben, weil sie Götzendienst getrieben haben. Man kann in Jesaja lesen, die elfte, vor allem die erste Hälfte, man kann in Jeremia lesen, in diesen Büchern, immer wieder wird davor gewarnt, wird, sagen sie, ein Gericht kommt, bitte tut Buße, kehrt um, ändert euer Leben, richtet euch mehr nach Gott. Und nun, nach vielen, vielen Jahren von diesen Warnungen, immer wieder wird gewarnt, immer wieder wird gewarnt. Und dann sagt Gott hier, es soll passieren und du, Habakuk, wirst es noch erleben. Ich weiß nicht, was Habakuk erwartet hat von Gott. Aber seine Antwort sagt mir, dass es nicht unbedingt so ist, was er erwartet hat. Er sagt: Herr, bist du nicht von Alters her mein heiliger Gott? Nein, wir werden nicht sterben, Herr. Herr, du hast die Babylonier dazu bestimmt, dein Strafgericht an uns zu vollstrecken und uns zu züchtigen. Aber deine Augen sind doch zu rein, als dass sie Böses mit ansehen könnten. Und du erträgst es nicht, wenn Menschen gequält werden. Warum siehst du jetzt dem Tun dieser Verräter zu? Warum schweigst du jetzt, wenn durch diese Räuber andere vernichtet werden, die doch gerechter leben als sie? Kurz und knapp gesagt, Habakuk sagt, okay, Jude ist schlecht, aber Babylonien ist viel schlimmer. Wie kann es sein, dass Gott ein Volk nimmt, was wirklich schlimm ist in dem, was sie tun, um sein Volk zu bestrafen? Habakuk hat er bestimmt schon von diesem Volk gehört, wie sie mit anderen Völkern umgegangen waren. Und er sagte schon am Anfang, er weiß, Gott ist heilig. Gott kann eigentlich Sünde und Unrecht nicht ertragen. Das passt nicht zusammen. Und nun kündigt dieser heilige Gott an, dass er dieses Volk als sein Werkzeug gebrauchen will, dass alle anderen heilig ist. Die sind gar nicht heilig. Sein Volk war zwar ungerecht, das gibt Habakuk zu, aber es gab auch welche in dem Volk, die noch Gott gefolgt sind. Die waren zwar eine Minderheit, aber die waren Gott noch treu. Im Vergleich zu den Babyloniern haben sie bestimmt besser abgeschnitten. Was wir hier sehen, ist etwas, wo Habakuk, er hat einen Kampf. Und zwar etwas, was er einfach nicht verstehen, begreifen kann. Was in Gottes Volk los war, war nicht gut. Aber auch was Babylonien los war, war auch nicht gut. Und ich denke, mit ihm ist es nicht viel anders als mit uns. Wir kommen immer wieder in Situationen, wo wir auf der anderen Seite unseren Glauben haben, dass Gott so oder so ist, wie Gott ist, Auf der anderen Seite leben wir etwas im Leben, was nicht zusammenpasst, mindestens im ersten Blick. Wir haben unsere Überzeugungen, wir wissen, wir lesen, wie Gott ist und wie er handelt und so, und dann passieren Dinge und wir sagen, okay, Moment, das passt, das klappt, passt nicht zusammen. Wir alle erleben das. Oder wir werden das erleben. Oder haben vielleicht schon erlebt. Als ich das vorbereitet habe, habe ich sofort gedacht an das erste Mal in meinem Leben, woran ich mich erinnern, sehr gut noch erinnern kann, wo dieser Zwiespalt entstanden, diese Spannung entstanden war. Damals, schon eine Weile her, sag nicht wie viele Jahre, waren meine Frau und ich frisch verheiratet. Das sagt schon, wie lange es her ist. Also nicht mal ein Jahr, ein paar Monate. Und da habe ich einen Anruf bekommen von meiner Mutter. Mein Vater hat Krebs. Ziemlich weit fortgeschritten. Er war immer ein sehr gesunder Mensch, wollte nie zum Arzt, und das wurde ihm zum Verhängnis, weil er es hinausgeschoben hat. Ich kann mich noch erinnern, nach dem ersten Schock, ich habe immer wieder sehr intensiv für meinen Vater gebetet. Für Heilung. Ich wollte, dass meine Kinder einen Großvater haben. Und so habe ich sehr intensiv für seine Heilung gebetet. Ich glaube, ich habe noch nie so intensiv gebetet für einen Menschen. Bis es ihm so schlecht ging, dass ich einfach sagen musste, Herr, entweder heil ihn oder nimm ihn, einen von beiden. Und dann habe ich Fragen gestellt auch. Ich habe Fragen gestellt, warum, Gott, hast du meine Gebete nicht erhört? Lag es an mir? Warum wurde er nicht geheilt? Ich bin immer noch überzeugt, Gott ist mächtig. Gott ist mächtig. Er kann Wunder tun. Er tut Wunder. Und damals musste ich lernen, mit dieser Spannung zu leben, diese zwei Sachen zusammenzubringen. Auf der einen Seite diese Verheißungen, diese Überzeugungen, auf der anderen Seite die Realität, was ist wirklich passiert. So kann ich Habakuk in einer gewissen Weise ja gut verstehen. Diese Spannung, alle werden mit dieser Spannung leben müssen, lernen, leben zu müssen. Ich glaube auch, in diesem Krieg in der Ukraine gibt es viele, die diese Frage stellen. Warum? Warum Gott? Und sich so sehr wünschen, dass Gott eingreift. Und interessant ist hier, dass Habakuk wirklich brutal ehrlich ist. Und dann macht er diese Klage und dann sagt er, am Anfang von Kapitel 2, finde ich so toll. Ich will meinen Posten auf dem Wachturm einnehmen und Ausschau halten. Dort will ich abwarten, was der Herr zu mir sagt und wie er auf meine Klage antwortet. Also nach anderen Worten, bitteschön Gott, ich warte drauf. Sehnlich, sag mir was. Nächste Woche werden wir seine Antwort lesen. Diese Woche nicht mehr. Also es lohnt sich, nächste Woche zurückzukommen. Aber was mir diese Woche wichtig ist, ist einfach diese Tatsache zu fest, an dieser Tatsache festzuhalten, dass Gott diese Einstellung von Habakuk nicht verurteilt. Und dass diese Worte von Habakuk sogar extra aufgeschrieben sind für das Volk. Wir dürfen, wie Habakuk, in jeder Lage mit dieser Spannung zu ihm kommen und unser Herz vor ihm aufschütten. Dieser Zweifel, nicht Zweifel an Gottes Existenz oder so, sondern einfach dass diese Frage, Suche nach Wahrheit, nach Antworten, die man nicht findet. Wir dürfen unser Herz vor ihm ausschütten, auch das Dreckigste, was wir drin finden. Denn er kennt es ja eh. Wenn wir einfach durch die Bibel gehen, dann sehen wir immer wieder, wie Menschen das gemacht haben. Hier nur ein paar Beispiele. Psalm 94. Wie lange noch, Herr, wie lange noch sollen die Gottlosen jubeln? Sie sprudeln über, reden frech, die Bösen überholen, die beheben sich stolz. Hier ist dasselbe. Wie lange noch? Wie lange? Also dieser Wunsch nach Gerechtigkeit kommt immer wieder vor. Wir brauchen nur das Buch von Hiob zu lesen, um wirklich eine brutale Ehrlichkeit zu erfahren. Hier nur ein Beispiel. Wann endlich blickst du von mir weg, dass ich in Ruhe meinen Speichel schlucken kann? Habe ich gesündigt? Was tat ich dir an, du Wächter der Menschen? Warum hast du mich zu deiner Zielscheibe gemacht? Warum werde ich mir selbst zur Last? Das sind harte Worte. Manchmal tut es gut, einfach die Dinge zu äußern, auch wenn sie drin sind, dass man sie rauslässt. Jeremia hat es auch gemacht, hat ein ganzes Buch Klagelieder geschrieben. Er sagt hier, du hast dich mit einer Wolke umhüllt, kein Gebet kam mehr hindurch. Du hast uns zu Abfall gemacht, zum Ekel für die Völker. Das ist einfach, das sind seine Gefühle. Er bringt sie einfach raus, so ehrlich ist er auch. Wir kennen ja Davids Psalmen. Er hat viele tolle Psalmen geschrieben, wo er Gott lobt und preist und beschreibt, wie wunderbar Gott ist. Aber er hat auch andere Psalmen geschrieben, die vielleicht wir nicht so oft vorlesen. Hier ein Beispiel. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bist du so weit weg? Du hörst mein Schreien nicht. Mein Gott, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht. Ich rufe bei Nacht und finde nicht Ruhe. Diese Worte sind uns wohl bekannt, oder? Meine Jesus hat diese Worte am Kreuz auch gerufen. Aber ich denke nicht, dass David damals einfach geschrieben hat, oh, ich soll das hier schreiben, damit Jesus es in 800, 900 Jahren später zitieren kann. Ich bin überzeugt, David war auch in so einer Lage, wo er sich von Gott verlassen fühlt. Und wo er damit ringt, eine Antwort zu bekommen. In diesen Beispielen und anderen sind zwei Dinge, die immer wieder auftauchen. Erstens, sie hatten, lebten gerade da in einer Spannung zwischen dem, was sie glaubten und dem, was gerade los war. Und sie wussten nicht, wie sie damit umgehen sollen. Auch in ihrer Überzeugung, wie Gott ist und da, wie das Leben gerade läuft oder lief. Wie soll ich das zusammenbringen? Und das Zweite war über ihre Überzeugung, dass Gott immer noch ihr Gott ist, auch wenn sie ihn nicht verstehen. Es steht da, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also er hört nicht auf, sein Gott zu sein. Sie standen nicht über Gott als ein Richter, um seine Pläne zu richten, sondern sie standen unter Gott als Teil seines Volkes und ringen damit, alles zu verstehen, das zu begreifen, die zwei Sachen zusammenzubringen. Wir dürfen mit allem, was in uns ist, vor den Thron Gottes treten. Solange wir nicht versuchen, die Rolle zu tauschen, dass wir als Gott auftreten und er hat sich nach uns zu richten. Nun will ich mal hier einfach kurz Stopp machen. Und euch die Gelegenheit geben, wir bilden Gruppen und ich habe zwei Fragen, die ihr in der Gruppe beantworten sollt. Hast du schon mal in so einer schweren Lage Gottes Wege nicht verstanden, mit Gott gerungen? Und wie hast du diese Lage empfunden? Und dann zweite Frage ist, wie hat dein Glaube dir in dieser schwierigen Lage geholfen? Wie hat Gott dir geholfen? Wir können ein oder zwei Gruppen mit den Ukrainer bilden. Und dann eine oder zwei Gruppen mit den Deutschen und diese Frage miteinander besprechen. Okay?